Jetzt habe ich Elias König in der Leitung. Hallo.
Hallo Felix.
Du hast ein Buch geschrieben, das nennt sich Klimagerechtigkeit. Vielleicht kannst du erstmal auf diesen Begriff eingehen und welche Facetten zum Beispiel darunter zu verstehen sind.
Also man muss dazu sagen, ich komme eigentlich aus der Philosophie. Wir beschäftigen uns relativ viel mit so Wörtern wie Gerechtigkeit und so. Und es ist natürlich spannend, dass Klimagerechtigkeit in letzter Zeit ja auch nicht nur in der Philosophie, sondern auch in Bewegungen ganz viel diskutiert wurde. Also Millionen Menschen auf der Welt haben 2019 sind auf die Straße gegangen, haben Klimagerechtigkeit gefordert. Und in dem Buch wollte ich mich ein bisschen damit auseinandersetzen, was das denn eigentlich heißt, Klimagerechtigkeit. Und setze mich in dem Buch mit ganz verschiedenen Aspekten der Klimagerechtigkeit auseinander. Aber ich glaube, ein wichtiger Aspekt eben ist, dass Klimagerechtigkeit als Begriff eben Klimafragen und soziale Fragen zusammenbringt. Und dass Klimagerechtigkeitstheoretikerinnen argumentieren, dass man diese Fragen eben nicht getrennt betrachten kann, sondern zusammendenken muss.
Ich fasse das jetzt mal kurz zusammen und du kannst mich ja dann berichtigen, wenn ich da falsch liege. Aber die arm sind, werden auch unter den Folgen des Klimawandels mehr leiden, weil wenn Lebensmittel teurer werden, dann trifft das nicht die Reichen, sondern die Armen. Und die arm sind, sind auch weniger dafür verantwortlich, weil deren ökologischer Fußabdruck einfach geringer ist. Sprich, je ärmer man ist, desto weniger ist man dafür verantwortlich und leidet mehr darunter. Ist das eine gute Zusammenfassung?
Genau, das ist eine gute Zusammenfassung von Klimaungerechtigkeit, ne? Also okay. Tatsächlich ist es ja so, dass es immer die Einführung in das Thema ist, dass es auf verschiedenen Achsen Verteilungsungerechtigkeiten gibt. Zum einen geografisch, dass gewisse Länder und Regionen historisch viel mehr zur Klimakrise beigetragen haben als andere und ausgerechnet die Regionen, die nicht so viel dazu beigetragen haben, häufig am stärksten von den Folgen betroffen sind. Auch zeitlich, also auch generationenmäßig werden die zukünftigen Generationen mehr von der Klimakrise betroffen sein, auch wenn sie nicht den größten Teil dazu beigetragen haben. Wenn man dann über Klimagerechtigkeit nachdenkt, dann heißt es natürlich zum einen, sich irgendwie eine Welt vorzustellen, in der diese Ungerechtigkeiten überwunden werden und natürlich andererseits ganz konkret darüber nachzudenken, wie man das schafft, wie man dahin kommt.
Ja, zu diesem Punkt, dass halt die junge Generation jetzt mehr darunter leiden wird unter dem kommenden Klimawandel oder was heißt dem kommenden, der schon im Gange ist. Zu diesem Punkt, da hat ja, ich glaube, Fridays for Future geklagt, irgendwie vor dem Bundesverfassungsgericht und dann auch Recht bekommen, dass es halt irgendwie, ja, dass es ungerecht ist, dass halt die Schäden, die jetzt irgendwie der Umwelt zugefügt werden, dass die halt der kommenden Generation aufgebürdet werden. Vielleicht kannst du... Ja, kannst du was zu dieser Klage sagen?
Es wurde ja viel diskutiert, auch in den Medien. Vor ungefähr einem Monat kam das Urteil des deutschen Verfassungsgerichtes, in dem es sich mit vier Verfassungsklagen auf einmal beschäftigt hat und eben geurteilt hat, dass das Klimaschutzgesetz, was 2019 noch mit viel Tamtam verabschiedet wurde von der Bundesregierung, dass das in Teilen verfassungswidrig ist, weil es eben einen Großteil der Bürde, einen Großteil der Klimaschutzmaßnahmen auf die Zeit nach 2030 verlegt. Und das wären dann ziemlich drastische Einschränkungen, weil rein rechnerisch müsste dann in den wenigen Jahren nach 2030 sehr, sehr viel passieren, um überhaupt im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen klimaneutral zu werden und nicht die vorgeschriebenen CO2-Mengen zu überschreiten. Und diese Begründung ist sehr, sehr spannend, weil es eben ganz explizit argumentiert, dass auch die Generationen, und das Spannende ist ja, dass die zukünftigen Generationen, über die es ganz lange in der Literatur sehr abstrakt gesprochen wurde, dass die inzwischen ja hier sind und auch klagen. Fridays for Future hat sich ja auch ganz bewusst diese generationale Rhetorik angeeignet, dass diese Generationen auch Rechte haben und dass die Freiheitsrechte der Gesellschaft nicht so weit gehen, als dass sie die Freiheitsrechte zukünftiger Generationen massiv einschränken dürfen.
Ich muss zugeben, ich war überrascht gewesen, dass das Bundesverwaltungsgericht so urteilt. Es hat ja auch ein Weilchen gedauert. Also ich meine, dieser Klimawandel, der ist ja nicht erst seit gestern bekannt. Also das meines Wissens der Club of Rome hat das quasi 1972 irgendwie offiziell festgestellt. Und das ist halt 50 Jahre her und in diesen 50 Jahren ist ja nun wirklich sehr wenig passiert und Jetzt hat es wirklich fast 50 Jahre gedauert, bis das auch mal in der Justiz langsam so ankommt. Was denkst du, wird sich das so weiterentwickeln oder ist das jetzt irgendwie ein einmaliges Urteil und dabei bleibt's?
Ja, genau. Also ich bin spannend. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass die Menschen natürlich auch weltweit in verschiedenen Realitäten leben. Also für viele Menschen auf der Welt ist ja der Klimawandel gar kein Zukunftsthema, sondern schon längst Gegenwart oder Vergangenheit sogar. Eine der Kritiken an der Bezeichnung Fridays for Future war ja auch im Übrigen, dass manche Gruppen aus dem globalen Süden gesagt haben, es sollte eigentlich Fridays for Gegenwart heißen. Also wessen Zukunft verhandelt wird, ist natürlich immer spannend anzuschauen. Und dass es so lange gebraucht hat, bis solche Fragen ganz zentral zum Beispiel im Diskurs in Deutschland oder in anderen industrialisierten Ländern des globalen Nordens angekommen sind, hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Menschen im globalen Norden, anders als vielleicht Menschen in anderen Ländern, noch durchschnittlich nicht so stark betroffen sind von den Folgen des Klimawandels. Das wird aber, glaube ich, in der Zukunft, und da sind sich, glaube ich, eigentlich alle WissenschaftlerInnen einig, wird sich in der Zukunft verschärfen. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das Thema in den nächsten Jahrzehnten irgendwie weggeht, sondern ich glaube im Gegenteil, es wird immer heftigere Auseinandersetzungen geben, weil einfach ganz verschiedene Interessen auseinanderprallen in der Frage. Ein anderer Grund, warum es so lange gedauert hat, ist, weil es eine unglaublich starke Lobby für fossile Industrien gibt und auch zum Beispiel die Autoindustrie in Deutschland, die eben ganz gegensätzliche Interessenslage haben und ganz lange aktiv dazu beigetragen haben, diesen Klimaschutz zu verhindern.
Ja, ich habe heute im Wartezimmer bei der Ärztin dann den Spiegel kurz in der Hand gehabt. Ich weiß gar nicht von wann. Aber da ging es auch kurz um dieses Urteil und dass wir dann halt jetzt als Lösung für das Ganze müssten wir bis 2030 14 Millionen E-Autos haben. Wo du jetzt sagst, irgendwie die Autolobby irgendwie hat sich lange quergestellt, aber so langsam habe ich den Eindruck, so querstellen die sich gar nicht. Sie tun jetzt einfach Elektroautos bauen, verdienen damit, dürfen dann nebenbei noch ihre SUVs weiter produzieren. Das hat was mit diesem flotten Gesamtausstoß zu tun. Ist denn das die Lösung, dass wir jetzt einfach so elektronisch Auto fahren und die es sich leisten können, dann halt irgendwie mit den extra dicken SUVs? Oder ist das auch eher so eine kapitalfreundliche Variante?
Ja, also ich glaube, aus der Klimagerechtigkeitsbewegung gibt es schon lange auch die Kritik und das Argument, dass natürlich in einer klimagerechten Welt Mobilität auch ein Recht ist von allen Menschen und nicht nur von den Menschen, die sich einen neuen Tesla leisten können. Also natürlich stellt sich die Klimagerechtigkeitsbewegung auch gegen diese Art von Rhetorik. Es gab zum Beispiel letztes Jahr auch Aktionen an der neuen Tesla-Fabrik in Brandenburg und es gibt diese Auseinandersetzung. Genau, und auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass diese E-Autos auch globalen Gerechtigkeitsfragen, dass es da auch viele Themen zu besprechen gibt. Also zum Beispiel, dass es inzwischen ganz hart geführte Verteilungskämpfe um Lithium gibt, weil eben Lithium für diese Batterien benötigt wird und Lithium kommt hauptsächlich aus Südamerika und die Menschen vor Ort eben auch nicht unbedingt von der Umweltverschmutzung profitieren und von den Arbeitsbedingungen an den Orten, wo Lithium hergestellt wird. Genau, also diese Gerechtigkeitsfragen haben immer verschiedenste Dimensionen. Man könnte das nochmal auf der Ebene besprechen, dass natürlich gewisse Formen der Mobilität auch Stadt-Land abhängig sind. Also in der Stadt kann man sich eben einfacher vorstellen, den Nahverkehr in den nächsten Jahren massiv auszubauen. Und in großen Städten wie Berlin oder Leipzig kann man sich auch vorstellen, das Auto mehr oder weniger abzuschaffen. Auf dem Land sieht das natürlich nochmal anders aus und da müssen dann auch entsprechend andere Lösungen gefunden werden.
Also Thema Gerechtigkeit, da gibt es doch bestimmt auch irgendwas, was dich aufregt, weil ne, über Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit kann man sich aufregen. Also hast du noch irgendwas, was dir gerade so unter den Fingernägeln brennt, was du nochmal kurz irgendwie loswerden willst?
Ja, also ich glaube, ein Aspekt, der wirklich in den kommenden Jahren noch wichtiger sein werden wird, ist, die Menschen zur Verantwortung zu ziehen, die uns in dieses Schlamassel gebracht haben. Und es ist eben nicht so, dass, wie das oft behauptet wird, die ganze Menschheit als Subjekt für diese Krise verantwortlich ist, sondern man kann schon relativ klar Verantwortung zuweisen. Und es sind relativ wenige Menschen, die einen Großteil der Krise zu verantworten haben. Und ich glaube, eine der großen Aufgaben wird sein, über Klimagerichtshöfe und andere Formen eben die Menschen zur Verantwortung zu ziehen. Also bis jetzt wird die Debatte sehr zukunftsorientiert geführt, aber man kann natürlich auch darüber reden, wie man Gerechtigkeit schafft für das, was eben schon geschehen ist. Das ist das, was mir sehr am Herzen liegt.
Ja, dann recht herzlichen Dank an Elias König, Autor des Buches Klimagerechtigkeit.